Er war die unumstrittene Führungsfigur im Apostelkreis. Er war aber auch ein Heißsporn. Er war mutig, aber auch impulsiv. Es konnte passieren, dass er sofort herausplatzte, wenn ihm eine Idee kam und erst nachträglich, wie wir sagen würden, das Gehirn einschaltete. Also wenn man eine ehrwürdige Findungskommission eingesetzt hätte, um den fähigsten Leiter des Apostelteams herauszufinden, auf ihn wäre wohl keiner der Personalberater gekommen. Menschlich betrachtet war es ein hohes Risiko, ausgerechnet Petrus an die Spitze des Jüngerkreises zu berufen. Menschlich betrachtet ist es auch ein hohes Risiko, dass Jesus uns an unsere Aufgaben berufen hat. Jeden von uns an seine Stelle. Auch das ist menschlich gesehen ein hohes Risiko. Und Jesus hat es trotzdem getan. Warum? Und was bedeutet das für unseren Dienst in der Gemeinde? In den letzten Monaten haben wir uns ja im Rahmen unserer Studien des Römerbriefes, die wir ja nach der Sommerpause fortsetzen, viel mit Paulus befasst. Und jetzt in der Sommerpause wollen wir uns eben stärker seinem ja wohl berühmtesten Kollegen zuwenden. John MacArthur hat Petrus den Apostel mit dem großen Mundwerk genannt. Dafür werden wir in den nächsten Wochen sicher noch genügend Beispiele finden. Aber all das hielt Jesus nicht davon ab, den Fischer und Familienvater für eine bestimmte Phase der Kirchengeschichte in diese herausgehobene Position hineinzustellen. Und die Verantwortung, die die Apostel, nicht nur Petrus, die Apostel überhaupt in diesen ersten Jahren trugen, die kann man gar nicht überschätzen. Sie hatten eine riesige Aufgabe. Sie bekamen von Jesus die Vollmacht, über die Wahrheit, über die Lehre zu wachen. Das Neue Testament war ja noch nicht abgeschlossen zu dieser Zeit. Sie waren die Verantwortungsträger bei der Aufgabe, die schriftliche Offenbarung zum Abschluss zu bringen. Und alles, was im Neuen Testament steht, wurde entweder von den Aposteln geschrieben unter Leitung des Heiligen Geistes oder von Leuten, die in engstem Zusammenhang mit ihnen standen. Markus in der Verbindung mit Petrus, Lukas in der Verbindung mit Paulus. Diese besonders große Aufgabe. Und sie waren auch in besonderer Weise beglaubigt worden. Das können wir in Lukas 9 am Anfang sehen, Vers 1 und 2. Er rief aber die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle bösen Geister. Und dass sie Krankheiten heilen konnten und sandte sie aus zu predigen, das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Das war nicht der ganzen Gemeinde gegeben, sondern gezielt den Aposteln und dem engsten Umfeld ihrer Mitarbeiter. Das sollte sie beglaubigen, in ihrer Autorität ausweisen. Und dann bekamen sie die Aufgabe, das Fundament der Gemeinde zu legen. Wir haben den Wochenspruch heute schon gehört aus Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und wie geht's dann weiter? Vers 20, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten. Die Apostel waren grundlegend und auf ihrem Fundament, das Jesus mit ihnen gelegt hatte, Jesus der Eckstein, die Apostel das Fundament, das sich ausrichtet an Jesus. Darauf baut dann die Gemeinde seit 2000 Jahren Kirchengeschichte. Eine enorme Verantwortung. Die ganze Verantwortung hatte Jesus auf die Schultern der Apostel gelegt. Und menschlich gesprochen war das eine höchst riskante Strategie. Und dann innerhalb dieser herausgehobenen Truppe hatte Petrus nochmal eine Sonderrolle. Das machen wir uns meistens nicht klar. Also um das gleich deutlich zu machen, Jesus hat ihn nicht als Papst eingesetzt. Das ist auch klar vom Neuen Testament her. Aber in allen vier Apostellisten der Evangelien, in den Evangelien gibt es immer Listen, wo alle Apostel vorgestellt werden. In allen vier Apostellisten ist auffällig, das sind drei Quartette, also 3 mal 4. Die vier Personen innerhalb dieser drei Quartette sind immer die gleichen. Nur die Reihenfolge innerhalb des Quartetts kann sich von Liste zu Liste ändern. Mal steht der eine Name vorne, mal der andere. Was aber immer gleich bleibt, Petrus steht immer an der Spitze der Liste. Und da er zum ersten Quartett gehört, steht er nicht immer nur an der Spitze des ersten Quartetts, sondern immer an der Spitze der gesamten Liste. Das ist ganz eindeutig in allen Apostellisten im Neuen Testament. Und aus diesem ersten Quartett ragen dann immer noch mal drei Jünger heraus, die wahrscheinlich eine besonders vertrauensvolle Beziehung zu Jesus hatten, nach allem, was wir sehen können, nämlich Jakobus, Johannes und Petrus. Wobei die Redeanteile von Petrus gegenüber seinen Mitstreitern besonders groß sind. Das sieht man auch. Johannes scheint in der Regel so der stillere, der schweigsamere Jünger gewesen zu sein. Petrus ist der redet. Und wenn es darum geht, die Initiative zu ergreifen, hat Petrus sich nicht lange geziert. Meistens hat er die ersten Fragen gestellt, ist damit rausgeplatzt. Und wenn Jesus umgekehrt seinen Jüngern eine Frage stellte, hat Petrus oft als erster und sehr schnell geantwortet. Das war nicht immer glücklich. Und für manche Psychologen wäre Petrus wahrscheinlich der Fall des Hyperaktiven gewesen. Und die ADHS-Diagnose hätte ihn früher oder später wahrscheinlich auch ereilt. Und trotzdem hat Jesus ihn für diese Anfangszeit an die Spitze des Apostelkreises berufen. Und er hat ihn mit einem besonderen Spitznamen ausgestattet. Also ehrlich gesagt, dieser Spitzname gerade wäre uns bei Petrus wahrscheinlich auch nicht eingefallen. Und Jesus hat ihm diesen Spitznamen ziemlich früh gegeben in Johannes 1, Vers 40 bis 42. Da heißt es, einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten, also Johannes den Täufer, und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der Andreas findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führt ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Fels. Fels. Also so wenig wie uns Petrus als Besetzung für die Apostelspitze eingefallen wäre, so wenig wäre uns der Name Kephas als Spitzname für Simon Petrus eingefallen. Mal ehrlich, Kephas, der Fels in der Brandung, Petrus? Aber Jesus, der sah schon mehr in Petrus, als noch nicht viel da war. Jesus sah in Petrus schon den, den er aus ihm machen würde, als das noch keiner sonst für möglich gehalten hätte. Jesus sah in Petrus schon den, den er aus ihm machen würde. Kephas, Jesus sieht in dir schon den und die, den er aus dir machen will. Kephas. Jesus wusste, was er mit diesem Fischer vorhatte. Und grundsätzlich hat Jesus bis heute seine Strategie nicht geändert. Er arbeitet mit fehlerhaften Menschen. Er arbeitet mit uns, um seine Gemeinde zu bauen. Das ist unfassbar. Sind wir uns dessen immer bewusst? Sind wir bereit, uns in diese Verantwortung hineinnehmen zu lassen? Nicht als Apostel. Das war natürlich eine einmalige heilsgeschichtliche Epoche. Das war eine einmalige heilsgeschichtliche Aufgabe, klar. Das Fundament eines Hauses muss nur einmal gelegt werden. Und dafür waren Petrus und seine Kollegen der ersten Stunde ausersehen. Sie legten den Grund. Er baut, Epheser 2, Vers 20, auf den Grund der Apostel und Propheten. Damit sind die neutestamentlichen Propheten wohl gemeint, zu dem Zeitpunkt, als das Neue Testament noch nicht abgeschlossen war. Und die Apostel mussten Gottes schriftliche Offenbarung fertigstellen. Das war einmalig. Jesus hat sie mit besonderen Apostelzeichen beglaubigt. Das war einmalig. Aber nachdem Jesus dann durch die Apostel einmal den Grund gelegt hatte, hat er danach mit Leuten wie uns auf diesem Grund weitergebaut. Und unsere Aufgabe ist es jetzt nicht, die Bibel neu zu schreiben, sondern sie gründlich zu studieren, sie auszulegen und ihre Botschaft zu verkündigen. Und nach der Maßgabe dieses Wortes Gottes am Bau der Gemeinde Jesu uns einzubringen. Wie gesagt, es gibt vieles, was uns die Apostel voraus hatten, aufgrund ihrer speziellen geschichtlichen Situation. Aber die drei entscheidenden Erstentdeckungen, die musste Petrus ganz ähnlich machen wie wir. Die drei entscheidenden Erstentdeckungen. Und das wollen wir uns heute zum Beginn der Petrus-Reihe noch einmal genauer ansehen. Wie alles begann. Stationen im Leben des Petrus, wie alles begann. Nach dieser allgemeinen Einführung wollen wir uns jetzt, ja, die erste entscheidende Station betrachten. Davon handelte auch das Lied, was wir als Kinderlied gesungen haben eben. Und dazu wollen wir das Lukas-Evangelium aufschlagen, beziehungsweise den Gottesdienstzettel vornehmen, auf dem dieser Text abgedruckt ist. Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm, nämlich zu Jesus, drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er, also Jesus, zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werf die Netze aus zum Fangen. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Lukas beschreibt einen ganz normalen Arbeitstag. Simon, Petrus, wie immer draußen am See Genezareth, zusammen mit seinen Fischerkollegen. Sie haben nicht gerade einen stillen Arbeitsplatz dort. Massen von Menschen sind rausgekommen, weil sie hören wollen, was Jesus sagt. Jesus war innerhalb kürzester Zeit eine Berühmtheit geworden. Und Petrus und seine Leute, man hat den Eindruck, die machen nicht so richtig mit bei dieser Freiluftveranstaltung. Die beobachten das eher von der Seite. Eigentlich haben sie was anderes zu tun. Hinter ihnen liegt eine harte Nacht auf dem See. Jetzt müssen sie noch die Schiffe ans Ufer ziehen und dann geht's ans Reinigen der Netze. Eigentlich hätten sie die Netze gar nicht gebraucht heute Nacht. Es sind kaum Fische da gewesen. Irgendwie war alles dumm gelaufen. Man kann sich vorstellen, dass der Petrus ziemlich geknurrt hat. Der konnte nicht zufrieden gewesen sein mit dieser Nacht. Er wollte wahrscheinlich am liebsten seine Ruhe haben. Und da passiert es. Jesus hat die beiden Fischerboote längst gesehen, die zu dem Geschäft von Petrus gehörten. Vers 2, und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte. Jesus steigt zu Petrus ins Boot. Petrus dürfte ziemlich erstaunt, ziemlich verdattert gewesen sein, so plötzlich im Mittelpunkt der Szene zu stehen. Denn dadurch, dass Jesus in sein Boot kam, haben die anderen bestimmt natürlich alle hingeschaut. Was will er von mir? Man muss wissen, die beiden sehen sich hier nicht zum ersten Mal. Jesus, das ergeben die Zusammenhänge der Texte, war bereits im Haus von Petrus gewesen. Er hatte dort dessen Schwiegermutter, die gefährlich hohes Fieber hatte, spontan geheilt. Und wir nehmen an, dass Petrus sich darüber gefreut hatte. Und jetzt draußen am See, da hat Jesus zunächst eine ganz praktische Bitte. Er sagt, er bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Jesus will aus praktischen Gründen etwas weiter vom Ufer weg. Er braucht das Boot als Rednerpult, damit die Zuhörer in den hinteren Reihen ihn besser verstehen, ihn besser sehen können. Wahrscheinlich spielt das Ganze nahe von Petrus' Heimatstadt Kapernaum, dort am Nordufer des Sees Genezareth. Da gibt es so halbkreisförmige Buchten und die ergeben eine gute Akustik. Ja, das Wasser trägt den Schall, die Bucht verstärkt ihn. Und so können eine Menge Leute hören, was Jesus zu sagen hat. Jesus legt die Bibel aus. Es gab damals schon so handliche Exemplare vom Alten Testament. Vielleicht hatte Jesus sogar eins dabei, wissen wir nicht. Und jetzt kann auch Petrus sich nicht mehr um seine Netze kümmern. Jetzt muss er zuhören, was Jesus sagt. Und Petrus war bestimmt auch ein bisschen stolz. Wenn man ihn dann später so kennenlernt, ja, dass dieser Mann, der mittlerweile eine Berühmtheit war, genau gerade von seinem Boot aus predigen wollte. Aber Petrus hatte nicht lange Zeit, stolz zu sein, denn als die Predigt fertig war, da ist Jesus mit Petrus noch längst nicht fertig. Sondern jetzt gibt Jesus diesem Fischer einen seltsamen Auftrag. Das klingt absurd, was Jesus von ihm hier will. In Vers 4, als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fangen aus. Und jeder halbwegs kundige Fischer, der mit dem See Genezareth vertraut war, der wusste, dass das nicht funktionieren konnte. Und Petrus war ein Fachmann. Er war offenkundig der Chef dieses kleinen Unternehmens, er war der Bootseigentümer, er machte das nicht erst seit gestern. Und er wusste, auf diesem See fischt man am besten A, in der Nacht, wenn es dunkel ist, und B, am Rand des Sees. Dort, wo es warme Quellen gibt, da sammeln sich die Fische, da lohnt sich's normalerweise. Also nicht tagsüber und nicht in der Mitte, sondern nachts und am Rand. Und Sie merken, was Jesus von Petrus hier fordert, das widerspricht jeder Erfahrung. Jetzt, mitten am Tag, soll er wieder losfahren, wo sie die Netze sowieso gerade gereinigt haben. Alles umsonst. Und dann noch mitten auf den See, wo sowieso nicht die besten Fangbedingungen herrschen. Ich kann mir den erstaunten Gesichtsausdruck von Petrus gut vorstellen. Die Enttäuschung über die erfolglos durchgearbeitete Nacht steckt ihm sowieso noch in den Knochen. Und dann dieser Vorschlag. Och, wahrscheinlich hat er erstmal tief Luft geholt und geschluckt. Und dann hat er Jesus vorsichtig, aber deutlich gesagt, wie seltsam er diesen Befehl findet. In Vers 5. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Das ist sehr dezent, aber es heißt bei allem Respekt, Jesus, also mit Meister spricht man bewährte Rabbis an oder militärische Befehlshaber. Meister, das ist sehr respektvoll gesagt, es lohnt sich eigentlich nicht. Schon unter optimalen Bedingungen, also nachts hat es nicht geklappt, was soll dann erst jetzt kommen? Und wenn Petrus jetzt wirklich seine Leute wieder zusammenruft und rausfährt, da kann er sich schon vorstellen, die werden sagen, der Chef ist übergeschnappt. Was soll das jetzt? Und dann abends die Kollegen in der Hafenkneipe, die werden sich das Maul zerreißen. Die werden sagen, na, dem Petrus scheint es ja ganz schön mies zu gehen mit seinem Geschäft, wenn er jetzt schon tagsüber rausfahren muss. Meine Zeit. Und jetzt ist Petrus in der Zwickmühle, weil Jesus von ihm etwas fordert, was sein bisheriges Leben und Denken total durcheinander bringt. Und jetzt muss Petrus sich entscheiden. Bisher, da konnte er zuhören. Die Heilung seiner Schwiegermutter, okay, das war sensationell. Konnte er zugucken. Die Sache mit dem Boot, so einen Gefallen, den tut man Jesus schon mal. Aber diese Sache jetzt, diese Frage, nein, das war ja keine Frage, es war ja eigentlich ein Befehl von Jesus. Fahre raus, wo es tief ist, und wirf da deine Netze aus. Das war kritisch. Das war persönlich. Denn jetzt plötzlich steht Petrus zwischen zwei Stühlen. Auf der einen Seite seine langjährige Erfahrung, seine vertraute Denkweise, seine bewährten Maßstäbe, seine Angestellten, seine Freunde, sein übliches Umfeld, sein normales Leben. Und auf der anderen Seite Jesus. Jesus, der das eingefahrene Leben von Petrus erstmal nur an diesem einen kleinen Punkt durcheinander bringt. Aber Petrus ahnt, da kommt noch mehr. Ihr Lieben, wer anfängt, Jesus kennenzulernen, dem geht es immer so. Wenn Sie anfangen, Jesus kennenzulernen, dann geht es Ihnen immer so. Jesus passt nicht in unser bisheriges Leben. Jesus fügt sich da nicht einfach nahtlos ein. So gewissermaßen als die religiöse Kirsche auf der Sahne. Das macht Jesus nicht. Wir können Jesus nicht einfach einsteigen lassen in unser Lebensboot und ansonsten so weiterfahren wie bisher. Jesus ergänzt unser Leben nicht. So um diesen religiösen Aspekt, den wir sonst nicht hätten. Nein, wenn Jesus in unser Boot einsteigt, dann bekommen wir es mit der größten Macht zu tun, die wir je kennengelernt haben. Und dann stehen wir plötzlich vor Entscheidungen wie Petrus. Und die Frage ist dann, wem will ich mehr glauben? Das klingt zunächst so harmlos, aber da steckt ja mehr dahinter. Will ich meiner Erfahrung glauben, meinen Lebensphilosophien, meinen alten Vorbildern, meinen vertrauten Vorstellungen, will ich dem glauben? Oder Jesus? Verstehen Sie, wie soll ich heute Jesus begegnen, fragt sich mancher vielleicht. Ich lebe ja nicht am See Genezareth und nicht im ersten Jahrhundert, sondern im 21. Wie soll ich Jesus begegnen können? Das Aufregende am christlichen Glauben ist, dass wir es mit einem lebendigen Gott zu tun haben, den man persönlich kennenlernen kann. Das ist anders als bei Goethe, das ist anders als bei großen Schriftstellern und Philosophen. Da können wir uns mit ihren Lebenskonzepten auseinandersetzen, mit ihren literarischen Produkten. Aber Jesus, da kriegen wir es immer mit einer Person zu tun. Jesus hat angekündigt, wo meine Wahrheit ausgerichtet wird, da bin ich mit dabei. Ich bin bei euch alle Tage. Ihr könnt euch nicht wegducken vor meiner Gegenwart. Jesus ist real, Goethe ist tot, Immanuel Kant ist tot, die ganzen Philosophen und Schriftsteller sind tot. Man kann viel von ihnen lernen, aber sie sind tot. Aber Jesus ist auferstanden. Und sehen Sie, darum sind wir Christen Christen geworden, weil Jesus Christus uns angesprochen hat. Und wenn man uns fragen würde, was war die wichtigste Entdeckung deines Lebens? Was war die wichtigste Entdeckung deines Lebens? Dann würden wir Christen sagen, Jesus. Jesus. Ich habe vieles dann auch in der Folge entdeckt. Aber die wichtigste Entdeckung meines Lebens ist Jesus. Er, der Sohn Gottes. Der eine hat ihn durch eine Predigt gefunden. Der andere dadurch, dass er im Neuen Testament gelesen hat. Ein dritter ist durch eine besondere Notsituation erstmal überhaupt darauf gestoßen worden, nach Jesus zu fragen. Der frühere Bundesliga-Torwart Heinen, Dirk Heinen, einigen vielleicht noch bekannt, der hat es mal so gesagt in einem Interview, dass er nie ein Interesse an Jesus gehabt hatte. Und dann starb seine Schwester an Krebs mit 38 Jahren. Und er sagt, da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich? Was ist eigentlich, wenn dein Leben plötzlich vorbei ist? Was kommt dann? Was soll das alles? Und dann wurde er von Christen angesprochen. Und dann ist er auf die Bibel aufmerksam gemacht worden. Und dann kam es zu dieser Begegnung mit Jesus. Und er entdeckte Jesus. Und später hat er dann auf seine Autogrammkarte geschrieben, in der Bibel lese ich regelmäßig. Und ich staune, dass das, was dort steht, mein Leben betrifft. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Jesus uns ansprechen kann. Heute genauso wie damals. Und als das bei Petrus passiert, da steht er in der Entscheidung. Entweder ich vertraue jetzt seinem Wort, entweder ich lasse mich darauf ein, was Jesus von mir will, oder unsere Wege trennen sich. Und dann bringe ich Jesus zurück ans Ufer und dann war es das. Petrus hatte gegenüber uns gegenüber einen klaren Vorteil. Er konnte direkt mit Jesus reden. Aber Petrus hatte Jesus gegenüber beziehungsweise uns gegenüber im Hinblick auf Jesus einen großen Nachteil. Jesus war damals noch nicht auferstanden. Das ist unser Vorteil. Wir kennen die ganze Geschichte im Rückblick. Wie auch immer, Petrus muss entscheiden. Und er macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Er legt seine Vorbehalte ehrlich auf den Tisch. Er sagt, Herr, was du von mir verlangst, das geht über das hinaus, was ich kontrollieren kann. Das ist nach menschlichem Ermessen eigentlich nicht sehr zielführend. Wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Das ist der entscheidende Satz. Auf dein Wort hin. Und in diesem Augenblick bleibt Petrus nichts anderes übrig, als Jesus beim Wort zu nehmen. Er geht volles Risiko. Wenn du Jesus kennenlernen willst, musst du volles Risiko gehen. Du kannst nicht immer in deiner Deckung bleiben. Und gegen alle menschlich noch so verständlichen Zweifel setzt Petrus sein, ja, fast verzweifeltes Aber auf dein Wort hin. Was hat er in der Hand? Das Wort Jesu. Bei der Schwiegermutter war die Macht dieses Wortes schon mal aufgeblitzt. Das hatte Petrus sicher noch im Hinterkopf. Aber jetzt galt es, auf das Wort hin zu gehorchen. Jetzt hängt alles an der einen entscheidenden Frage. Und die lautet, ist Jesus glaubwürdig? Daran hängt's. Ist Jesus glaubwürdig? Meinst du, dass Jesus glaubwürdig ist? Jetzt muss er es wagen. Martin Luther hat in seiner Auslegung über diesen Vers den Petrus ja richtig angefeuert. Er hat geschrieben, spring in die Sonne, Petrus! Spring in die Sonne, Petrus! Schreibt Martin Luther an dieser Stelle. Heraus aus dem Dunkel deines alten, selbstbestimmten Lebens, hinein in das Licht von Jesus. Spring in die Sonne, Petrus! Und auch uns redet Jesus durch sein Wort an. Wir haben die ganze Bibel und die Bibel steckt voller Versprechen von Jesus. Er sagt, kommt her zu mir. Kommt, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Ich will euch retten. Ich will euch eure Schuld vergeben. Und auch uns ruft Luther zu, spring in die Sonne, spring in die Sonne. Das ist kein blinder, irrationaler Sprung. Das ist nicht wieder alle Vernunft. Das ist nicht Augen zu und irgendwie ins Dunkle. Es ist ein bewusster Schritt, es ist ein kluger Schritt, es ist ein Schritt, der sehenden Auges erfolgt im Hinblick auf das, wer Jesus ist und was er getan hat und was er uns alles verspricht. Es ist ein bewusster Schritt, eine bewusste Entscheidung mit sicherer, solider Grundlage. Aber es ist ein Schritt. Und diesen Schritt, den kann Ihnen keiner abnehmen. Bei diesem Schritt kann Sie keiner vertreten. Diesen Schritt können Sie auch nicht einfach überspringen. Jesus will, dass Sie ihm ein Wort nehmen. Und als Petrus das riskiert, da macht er die entscheidende Entdeckung seines Lebens. Das ist die erste Entdeckung, die wir machen müssen, Jesus entdecken. Und das ist die wichtigste. Und als Petrus das riskiert, Jesus beim Wort zu nehmen, da gehen ihm die Augen auf. Da lernt er Jesus dann richtig kennen. Und schauen Sie, wie es weitergeht. Aber auf dein Wort hin, Vers 5, will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie fast sanken. Die Gefährten, das sind wörtlich die Teilhaber, die haben also zwei Kleinbetriebe, so eine Art Genossenschaft gebildet. Und diese Teilhaberfirma, diese Kollegen, die müssen jetzt helfen, weil ihnen sonst allen zusammen der größte Fang durch die Lappen geht, den sie je in ihrem Berufsleben getätigt haben. Und allen Beteiligten muss in dem Moment klar sein, was hier passiert, das können wir nicht mehr mit Zufall erklären. Das geht nicht. Das ist so offensichtlich, das ist so evident, das ist so überwältigend. Wir haben zu einer unmöglichen Zeit die Netze ausgeworfen. Wir haben an einer unmöglichen Stelle die Netze ausgeworfen. Und trotzdem machen wir jetzt diesen Riesenfang, den uns keiner glaubt, wenn wir nicht die vollbepackten Boote als Beweismittel mitbringen. Unvorstellbar. Wer es wagt, Jesus beim Wort zu nehmen, der wird Jesus erkennen. Der wird Jesus erkennen. Der wird Jesus richtig kennenlernen. Der wird begreifen, was Petrus in diesen Minuten begreift. Jesus ist mehr als ein großer Arzt, der die Schwiegermutter gesund macht. Jesus ist mehr als ein großer Prediger, der mein Boot als Kanzel benutzt. Jesus gehört nicht auf unsere Seite, sondern Jesus gehört auf Gottes Seite. Und merken Sie, hier in Vers 8 spricht Petrus Jesus dann nicht mehr mit Meister an, sondern mit Herr. Das hat sich geändert. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen, sehen Sie genau hin, und sprach: Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist die erste Entdeckung, die Petrus macht. Jesus entdecken als Gottes Sohn. Jesus entdecken als Herr. Jesus entdecken als den, der alle Macht hat. Jesus entdecken als den, der nichts mit Religion zu tun hat, sondern der lebendiger Gott ist, der eingreift in mein Leben. Allerdings ist die Sache für Petrus damit noch längst nicht gelaufen. Das ist noch nicht der Höhepunkt gewesen, Sie haben es gemerkt. Denn jetzt kommt erst die Krise. In dem Moment, wo Petrus Jesus entdeckt, macht er eine erschreckende Entdeckung über sich selbst. Das erste war Jesus entdecken und das zweite ist mich selbst. Mich selbst entdecken. Und wie entdeckt Petrus sich selbst? Er sagt: Herr, geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch, denn ein Schrecken hatte ihn erfasst in dieser Situation. Also auf den ersten Blick würde ich sagen, ist diese Reaktion unverständlich. Oder womit hätten Sie gerechnet? Wenn Petrus jetzt gejubelt hätte und triumphiert hätte, das hätten wir verstanden. Mensch, es hat sich voll gelohnt, auf Jesus zu setzen. Das war nicht das letzte Mal, Jesus, dass wir was zusammen gemacht haben. Wenn Petrus jetzt Jesus um den Hals gefallen wäre, das hätte uns nicht gewundert. Das war großartig. Meister, Mann, was bin ich froh, dass du in mein Boot gekommen bist. Wir machen weiter zusammen. Wir sind ein super Team. Wenn Petrus jetzt an die Ausweitung seines Fischereibetriebes gedacht hätte, um die Zusammenarbeit fortzusetzen, ein Joint Venture mit Jesus, das hätte zu Petrus gepasst. Aber Petrus reagiert anders. Er sagt: Ich halte es nicht aus bei dir, Jesus. Herr, geh weg von mir, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Warum? Als Petrus erkennt, wer Jesus ist, dann merkt er plötzlich, dass er nicht zu ihm passt. Da merkt er plötzlich, wer er selbst ist. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus hat eine Würde, eine Macht, eine Autorität, eine Reinheit, vor der ich mit meinem durchschnittlichen Leben nicht bestehen kann. Niemals. Ich kann es nicht. Ich passe nicht zu ihm. Ich bin ein Sünder. Ich bin Gottes nicht würdig. In dem Moment, wo er Jesus erkennt, erkennt er sich. Und dann kniet Petrus nieder vor Jesus und Jesus lässt das zu, weil es angemessen ist. Jesus ist ja wirklich Gott. Und dann stammelt Petrus diese erschrockenen Sätze: Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich halte es nicht aus in deiner Nähe. Als Petrus erkennt, wer Jesus ist, erst da erkennt er, wer er selbst ist. Sie werden nicht begreifen, wer sie selbst sind, solange sie nicht begreifen, wer Jesus ist. Ja, solange wir Menschen unter uns bleiben, da kommen wir immer noch ganz gut weg. Wir finden uns mehr oder weniger nett. Wir sind gar nicht so schlecht. Es gibt ja diesen schönen Spruch, unter Blinden ist der einäugige König. Ja, und irgendwelche Blinden finden wir immer noch, dass wir wenigstens einäugig sind. Es kommt immer drauf an, mit wem ich mich vergleiche, ist doch klar. Es kommt immer drauf an, vor wem ich bestehen muss. Und unter seinen Kumpels, da kam Petrus wahrscheinlich noch ganz gut weg. Aber dann begegnet er Jesus. Und als Petrus erkennt, dass Jesus Gott ist, da erkennt er, dass er ein Sünder ist. Gott sitzt in meinem Boot und das passt nicht. Ich passe nicht zu ihm. Solange wir Sünder unter uns bleiben, unter uns mit unserem Egoismus, mit unseren ganzen menschlichen Schwächen, mit unserer Gleichgültigkeit gegenüber dem persönlichen Gott, mit unseren Verstößen gegen seine Gebote, mit unserer Halbherzigkeit, mit unserem Egoismus, da finden wir es ganz normal. Wir sind eben so. Einer ein bisschen mehr so und der andere ein bisschen mehr so, aber alle sind wir so. Schmutzig, begrenzt, nickelig, wir reden schlecht über andere, wir rühmen uns. Ach Mensch, wir sind so. Aber wenn wir plötzlich Jesus gegenüberstehen, wenn wir ihn wirklich erkennen, dann merken wir, wie schmutzig wir geworden sind und wie wenig wir zu Jesus passen. Und wenn Sie die Berichte der Bibel vergleichen, dann merken Sie, das ist allen ganz ähnlich gegangen. Ist auch Paulus so gegangen, der sich erst super toll und fromm fand, bis er Jesus wirklich persönlich entdeckte. Und plötzlich merkte, all das, worauf ich religiös so stolz war, ist in Gottes Augen letztlich Dreck. Ich bin ein sündiger Mensch. Ja, Mensch, das Wort hat in der Bibel einen guten Klang. Petrus sagt nicht, ich bin ein sündiges Lebewesen. Ich bin ein Mensch, ich bin von Gott geschaffen. Er hat mich mit dieser persönlichen Vertrauensbeziehung zu sich gewollt. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Wer bin ich? Ich bin ein Mensch. Gott hat mich als sein Gegenüber gewollt. Gott hat mir Verstand gegeben, die Fähigkeit zu reden, zu denken, zu fühlen, zu antworten, zu zweifeln, zu jubeln. Das hat er mir alles gegeben. Ich bin ein Mensch, aber das andere ist eben auch wahr, ein sündiger Mensch. Ein Mensch, der nicht zu Gott passt und Gott ist mir fremd geworden. Und manchen ist Gott so fremd geworden, dass sie gar nicht mehr merken, wie fremd er ihnen geworden ist. Und wir treten seine Gegenwart mit Füßen, ohne dass uns das noch irgendwas ausmachen würde. Und viele ahnen gar nicht, dass Gott ihr Leben sieht und dass Gott eines Tages Bilanz ziehen wird. Das ahnen sie nicht mal. Das wird bei Petrus nicht groß anders gewesen sein. Wenige Tage zuvor, denke ich, da hätte er sich auch niemals ausmalen können, so vor Jesus in die Knie zu gehen. Aber jetzt hat er verstanden. Und so wird es auch uns gehen. Und so ist es ja ganz vielen von uns auch gegangen. Wenn uns klar wird, wer Jesus ist, dann begreifen wir plötzlich, wie wir vor ihm dastehen. Und dann wissen wir auch, dass sich an ihm unser Schicksal entscheidet. Als Ludwig Harms, der große, berühmte, vorbildliche Christ, der Gründer der Hermannsburger Mission, als der Christ wurde, da stand er schon kurz vor dem Abschluss seines Theologiestudiums. Das macht Hoffnung, er wurde trotzdem noch Christ. Und jahrelang hatte er die Bibel mehr oder weniger gekannt, aber er hatte nie persönliche Konsequenzen draus gezogen, niemals. Er hatte Jesus nie beim Wort genommen, er hatte Jesus nie persönlich angerufen. Er hatte öfter über Jesus gesprochen, aber nie mit Jesus. Er hatte nie persönlich gesagt, Herr Jesus, ich brauche dich. Er hatte nie wirklich damit gerechnet, dass Jesus heute lebt. Und als bei Harms dann endlich das Licht aufging, das Licht über Jesus, da erkannte er in diesem Licht Jesu plötzlich auch seinen eigenen erbärmlichen Zustand. Und da hat er geschrieben, ich glaube in sein Tagebuch, ich war ein trotziger Junge. Plötzlich hat er sich als trotzigen Jungen erkannt vor Gott. Und ich habe Zeit meines Lebens keine Tränen vergossen. Das ließ mein Stolz nicht zu. Aber in jener Nacht, als ich zu Jesus fand, da habe ich geweint wie ein Kind über meine Sünde. Haben Sie sich schon mal so im Licht Jesus gesehen? Es geht hier nicht um Gefühlssache. Sie müssen nicht unbedingt äußerlich in Tränen ausbrechen. Das ist nicht ein Schema von Gefühlen, das da abläuft. Aber haben Sie Ihr Gewissen schon mal so gemerkt? Ist Ihnen das schon mal so aufgegangen, dass Sie dem lebendigen Gott unendlich viel schuldig geblieben sind? Und dass er auf Ihr Leben sieht? Und dass er es ernst nimmt? Und dass er Ihre Entscheidungen ernst nimmt? Und sind Sie schon mal darüber erschrocken, als Sie sich in diesem Spiegel entdeckt haben, den Jesus uns mit seinem Wort hinhält, wenn er in Matthäus 22 sagt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Sind Sie schon mal erschrocken darüber? Haben Sie das schon mal so zugegeben? Jesus, ich passe nicht zu dir. Haben Sie schon mal diesen heiligen Schrecken bekommen? Wie er hier in Vers 9 steht, ein Schrecken hatte ihn erfasst, weil sie plötzlich merkten, mit wem sie es hier zu tun bekamen. Wie empfindlich ist unser Herz gegenüber dem Wort von Jesus? Vielleicht sagt mancher, ich kann mich einfach nicht so sehen wie der Petrus. Das will mir einfach nicht über die Lippen. Das will mir nicht ins Herz, das zu sagen. Mein Herz ist so kalt, mein Herz ist so hart. Bei Petrus war es genauso. Das änderte sich erst, als er Jesus entdeckte. Und Sie können auch Jesus entdecken. Sehen Sie genau hin in diesem Bibeltext. Sie können Jesus entdecken, weil er lebt. Und dann wird es Ihnen gehen wie Mitsui Fuchida, dem japanischen Militär, der den Bombenangriff auf Pearl Harbor leitete. War geboren 1902, aufgewachsen als Buddhist, in dem Glauben, das japanische Volk sei zum Herrenvolk auserkoren, hatte die Marineoffiziersschule besucht, sich dort hervorgetan durch besondere Befähigung. Und im Zweiten Weltkrieg leitete er dann den Bombenangriff auf Pearl Harbor. Am 7. Dezember begann der Angriff. Er gab den Befehl zum Losschlagen. 229 Horizontalbomber, 51 Sturzkampfbomber, 40 Torpedoflugzeuge, 40 Jagdflugzeuge. Alles unter seiner Leitung. Er wurde als Held der Nation gefeiert. Er war ein glühender Nationalist. Und umso schlimmer dann die Enttäuschung, als der Kaiser später in einer Radioansprache an das japanische Volk erklärte, dass Japan den Krieg verloren hatte. Und bald darauf machte der verbitterte Fuchida die erschütternde Feststellung, dass von den 70 Offizieren, die einst zu seiner Luftflotte gehört hatten, er der einzige Überlebende war. Und sein Gewissen meldete sich und es kam und kam nicht zur Ruhe. Und er wollte sich erleichtern, er wollte ein Buch schreiben, nie wieder Pearl Harbor. Nie wieder diese grausame Gewalt. Aber er merkte auch, ja, was hatte er zu bieten? Wie sollte man Menschen verändern? Er spürte ja seinen eigenen Hass und seine eigene Verzweiflung. Und dann ging er am nächsten Tag in die Stadt und fand nach langem Suchen in einer Buchhandlung ein neues Testament. Irgendwie war er darauf gestoßen. Und dann kehrte er in sein Hotelzimmer zurück und las und las und las und las den ganzen Tag. Und er fand Jesus. Er las das Neue Testament und er fand Jesus. Und er berichtet, mit Tränen in den Augen kniet er dann einsam in seinem Hotelzimmer nieder und fing einfach an zu beten. Einfach anzubeten und sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich als meinen Retter. Und das hat er dann auch öffentlich bekannt. Er hat dann öffentlich gesagt, ich bin Mitsuo Fuchida, der den Bombenangriff auf Pearl Harbor leitete. Aber jetzt habe ich vor Jesus Christus die Waffen gestreckt und mein Leben ihm anvertraut. Das war 1950. Und dann ist er durch die Lande gezogen und hat gepredigt. Und hat andere auch dazu eingeladen, gesagt, du kannst Jesus finden. Du brauchst Jesus, so wie ich ihn brauche. Und dieser harte Mann, dieser Bomberpilot, die man wirklich nicht als weltfremd bezeichnen konnte. Der hat dann noch Jahre später, 1972, in einem Rückblick auf seine Bekehrung Folgendes gesagt, und das will ich noch in einem kurzen Auszug vorlesen. Er hat gesagt, das sagt er also im Rückblick 1972, ich lernte Jesus Christus durch die Bibel kennen. Was ich in ihr las, hat mich so erfasst, dass es mich nicht mehr losließ. Ich kam zu dem dramatischen Höhepunkt der Kreuzigung. Ich las Lukas 23, 34, das Gebet Jesu, wo er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das machte so einen gewaltigen Eindruck auf mich und ich fühlte mich von Jesus ganz persönlich angesprochen. Ich war sicher einer von denen, für die er bat. Und ich wusste mich so deutlich durch Jesus ergriffen, dass ich niederkniete und wenn auch stotternd und nach Worten suchend ihn bat, meine Sünden zu vergeben. Es war der 12. April 1950, der zweite große Tag in meinem Leben. Natürlich sah man es nicht gerne, dass ich Christ geworden war in meinem Umfeld. Meine alten Freunde dachten, ich sei verrückt geworden. Einige wollten mich in eine Anstalt einweisen. Vielleicht dachten sie auch, dass diese Anwandlung mit Jesus dann verschwinden würde. Aber sie verschwand nicht. Und jetzt, über 30 Jahre, nachdem meine Bomben Pearl Harbor belegten und 22 Jahre, nachdem die Bibel wie eine Bombe einschlug in mein Leben, will ich allen nur dies sagen, meine Begegnung mit Jesus Christus war echt. Man kann Jesus begegnen, er lebt wirklich. Man muss nicht ein weltfremder Typ sein, einer, der sowieso mit dem Leben nicht klarkommt, um mit Religion etwas anfangen zu können. Es geht ja nicht um Religion. Es geht um diesen lebendigen Herrn. Es geht um den Sohn Gottes, der da ist, der so real da ist, dass jeder von uns, der hier sitzt, sein Leben vor ihm verantworten muss. Und dass Jesus über jeden von uns einmal das letzte Wort sprechen wird. Und als Petrus das begriff, da wusste er, jetzt gibt's nur entweder oder. Und er hat sein Leben in die Hand Jesu gelegt. Und er hat es nie bereut. Und dann ist das Letzte geschehen, das können wir jetzt nur noch feststellen, das können wir jetzt nicht mehr im Einzelnen auslegen, aber wir wollen das hier noch festhalten. Das Erste ist Jesus entdecken als Gottes Sohn. Das Zweite, was daraus folgt, ist mich selbst entdecken als Sünder. Und nachdem das passiert ist, hat Jesus dann den Blick von Petrus auf die anderen wieder gelenkt. Das heißt, den anderen entdecken, das wäre das Dritte. Nämlich den anderen entdecken als Aufgabe. Und so schließt dann dieser Tag, sie waren also alle total erschrocken, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten, die wurden ja dann auch jünger. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Und das sagt er dir auch. Wenn du dich so vor Jesus beugst, wenn du dich wirklich als Sünder bekennst, wenn du deine ganze Angewiesenheit auf ihn zugibst, dann sagt er dir das mit der gleichen Vollmacht, fürchte dich nicht. Du hast keinen Grund, dich zu fürchten. Ich bin doch da. Ich kümmere mich doch um dich. Ich übernehme doch jetzt die Verantwortung für dich. Ich trage dich doch. Ich sorge dafür, dass die Konsequenzen dich nicht überfordern werden. Fürchte dich nicht. Vertraue mir. Und dann dieser große Auftrag. Von nun an wirst du Menschen fangen. Jetzt entdecke ich die anderen als Aufgabe. Jetzt wird Petrus der große Missionar. Nicht jeder Christ wird hauptamtlicher Missionar wie Petrus. Aber Jesus hat diese Menschen nicht gerufen, um sie dann zu entspannten Frührentnern zu machen, sondern zu Menschenfischern. Und wenn er uns ruft, dann macht er uns auch zu Menschenfischern. Das ist immer inklusive. Dann macht er uns zu Menschenfischern. Jeder Christ wird ein Menschenfischer. Jedem Christ wird es ein Herzensanliegen werden, andere Menschen herauszufischen aus dem vergifteten Gewässer dieser Welt. Weil wir begreifen, was auf dem Spiel steht. Stellen Sie sich vor, ein See wird plötzlich verseucht durch eine Umweltkatastrophe. Die Fische, die zu lange in diesem See bleiben, müssen sterben. Und dann kommen die Biologen, die Naturschützer und setzen alles dran, so viele Fische wie möglich aus diesem tödlichen Gewässer herauszufischen und in Sicherheit zu bringen. Das ist das Bild für die Aufgabe der Christen. Wir wissen, dass Menschen ohne Jesus im Gewässer ihrer Sünde verloren gehen. Wir wissen, dass sie ersticken. Wir wissen, dass sie in die Hölle hineinsterben, wenn sie ohne Jesus sterben. Und dass sie schon bei Lebzeiten an der Vergiftung durch die Schuld kaputt gehen und innerlich sterben, Tag für Tag. Und Jesus drückt uns jetzt das Rettungsnetz in die Hand. Und das Rettungsnetz ist die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft von Jesus, dem Retter. Aber, und da passt der Vergleich dann nicht mehr, dieses Rettungsnetz, das darf und kann ich niemandem zwangsweise überwerfen. Menschenfischer heißt nicht, dass wir andere Menschen zwangsweise in das Netz des Evangeliums hinein zwängen, sondern Menschenfischer heißt, dass wir das Netz weit aufhalten. Dass wir das Netz den Menschen entgegentragen, indem wir ihnen sagen, wer Jesus ist und was Jesus von uns will und was Jesus uns schenkt. Und dann halten wir es weit auf und dann rufen wir, schwimm hinein, rette dich. Nur dort, nur in diesem Netz, nur bei Jesus gibt es Rettung für immer. Und in den nächsten Wochen werden wir dann sehen, wie der Petrus in diese Aufgabe hineingewachsen ist, mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Hier sehen wir, dass sie wirklich reagieren, Vers 11. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles. Das heißt nicht, dass sie ihre Familien, sich von ihren Familien getrennt haben. Petrus ist Ehemann und Familienvater geblieben. Aber einer seiner Söhne ist dann in eine ganz enge Mitarbeit auch später hineingekommen. Aber sie verließen ihren Job. Sie brachen mit ihrem alten Leben. Und sie sagten, okay, Jesus, jetzt geht es nach deiner Regie und jetzt geht es nach deinem Plan. Und so hat Jesus den Petrus dann zu einem Felsen gemacht. Und wenn wir den Petrus jetzt weiter studieren wollen in den nächsten Wochen, dann geht es uns ja nicht nur um Petrus, sondern dann wollen wir sehen, was Jesus aus unserem Leben machen kann. Dann wollen wir sehen, wie Jesus uns einsetzen will. Und dann werden wir immer wieder sehen, wie Jesus uns treu ist, wie er uns trägt, egal wohin es uns verschlägt, egal welche Wege er uns führt. Er ist da, er geht mit, er ist treu. Und das macht uns unendlich froh und gewiss. Amen.